1316 Kilometer südöstlich von Potsdam in Skopje, der mazedonischen Hauptstadt, hätte man vermutlich die deutschen Probleme sehr gern. Erol Rizaov, Journalist aus Skopje.
Wir sind jetzt auf 124. Mesto im Svetot.
Vor 6 Jahren waren wir auf dem Platz 34 hier auf der Welt und wir dachten, das war zu wenig. Wir dachten, wir müssen noch mehr arbeiten, zusammen mit der Regierung, zusammen mit der Öffentlichkeit, um eine moderne Kommunikationsgesellschaft zu schaffen. Heute sind wir auf Platz 124 und wir sind in derselbe Liga wie sehr hartnäckige Regimes. Ich finde, in einem Land, wo Humorsendungen abgeschafft werden und Satire abgeschafft werden, mit der Begründung, dass die Honorare, die Vergütungen für die Akteure zu hoch waren, und wir reden hier von hochprofessionellen Akteuren, das ist 1.400 Euro monatlich für 8 Personen. Und diese Begründung zu verwenden, um eine Humorsendung abzuschaffen, die eine Brand und ein Image für den mazedonischen Rundfunk ist, dann ist es generell nicht mehr notwendig, über den Journalismus in Mazedonien zu sprechen. Diejenigen, die Satire und Ironie und Humor sanktionieren, haben Probleme in jedem anderen Bereich.
Und nicht genug, ein mazedonischer Journalist sitzt dafür im Gefängnis, dass er seine Pflicht tat. Dazu im Interview am Rande des Southeast European Media Forums.
Christian Mir, ich bin Geschäftsführer bei Reporter ohne Grenzen Deutschland, bin selber auch Journalist, habe lange als Journalist gearbeitet für verschiedene Medien, habe aber auch viel im Ausland gearbeitet, in Lateinamerika und Osteuropa. So bin ich zu Reporter ohne Grenzen gekommen und Osteuropa ist eine ganz besondere Leidenschaft für mich und ich bin jetzt schon seit einer Woche hier in Mazedonien, unter anderem für das Southeast Europe Media Forum, aber auch, weil wir jetzt noch mehrere Sachen in Sachen Mazedonien hier gemacht haben.
Da sind wir schon beim Stichwort. Reporter ohne Grenzen gibt es seit 20 Jahren nicht nur als Menschenrechtsorganisation, um zu zählen, wo ist die Pressefreiheit am gefährdetsten, wer ist am besten auf der Welt, sondern sie setzen sich auch für Journalisten ein. Und seit einem Jahr gibt es einen mazedonischen Journalisten, der wegen einer Veröffentlichung aus dem Jahre 2008 im Gefängnis sitzt. Was haben Sie bisher erreichen können?
Naja, also ich glaube zum einen erstmal Aufmerksamkeit. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Gut. Eine Erfahrung, die Reporter ohne Grenzen nicht nur im Fall von Tomislav Keserowski gemacht hat, sondern auch im Fall von anderen Fällen, dass Öffentlichkeit einen Schutz bietet. Und um mal ein Beispiel zu sagen, glaube ich, wir haben in Sachen Tomislav Keserowski diese Woche, war ich als Gast bei einer Veranstaltung, bei einer Art Pressekonferenz am Mittwoch, wo es um Pressefreiheit in Mazedonien natürlich ganz stark auch sozusagen um den Fall Keserowski ging, weil das natürlich ein ganz schwerer Anschlag auf die Pressefreiheit ist. Aber da war zum Beispiel auch ein staatsnaher Sender da, der zumindest die Pressekonferenz übertragen hat und zumindest auch, sage ich mal, ein ansatzweise kritische Stimme dann hoffentlich vielleicht sozusagen da in die Medien kommen. Insgesamt hat das, glaube ich, aber auch in der mazedonischen Öffentlichkeit sozusagen diese Pressekonferenz, dieses Gespräch eine relativ große Öffentlichkeit bekommen und dadurch sind zumindest, glaube ich, auch hier die mazedonische Regierung damit konfrontiert, sich mit dieser Kritik auseinandersetzen zu müssen und ich glaube, der Druck vor der Entscheidung, die nächste Woche ansteht, über die Berufung, der ist doch ungeheuer groß. Das ist doch das, was ich jetzt auch diese Woche in Gesprächen hier in Skopje erfahren habe und erlebt habe. Und das, glaube ich, ist zumindest das, was wir erreicht haben, dass Keserowski ein Fall ist, der nicht vergessen wird. Ich habe ihn selber diese Woche auch getroffen und das ist ja schon mal was.
Vielleicht können Sie noch, damit man auch besser versteht, warum er überhaupt im Gefängnis sitzt, ganz kurz erzählen, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. Denn hier auf dem Mediaforum wurde der Außenminister von Mazedonien konfrontiert mit der Frage, kann man da nicht etwas machen als Regierungsmitglied, ihn möglicherweise zu begnadigen?
Na, eigentlich finde ich, sozusagen geht es um nicht eine Frage um der Begnadigung, sondern es müssen alle Strafen sozusagen gegen ihn fallen gelassen werden. Es geht darum, dass er im Jahr 2008 einen Artikel veröffentlicht hat, der mit der Regierung zu tun hatte. Der ist jetzt, will ich nicht zu ausführlich werden, aber der ist zum einen der erste Skandal, ist, dass ein Artikel ist, der 2008 sozusagen schon erschienen ist. Der zweite Skandal ist, dass er sozusagen da über ganz normale Vorgänge berichtet hat, die sozusagen auch berichtenswert sind. Und der dritte Skandal ist, dass das wirklich dann 2013 2010, als er offenbar manchen irgendwie zu gefährlich wurde, dann sozusagen da auf einmal verurteilt wurden. Das ist wirklich ein dreifacher Skandal. Und was wir, denke ich, als Reporter an den Grenzen machen können, dass wir, sage ich mal, ein bisschen sozusagen Butter bei die Fische machen können, was so ein EU-Fortschrittsbericht geht. Und das machen wir durch öffentliche Stellungnahmen, aber auch durch politische Arbeit. Wir haben im vergangenen Jahr durchaus auch zum Beispiel von der deutschen Sektion Gespräche mit der Regierung geführt, mit Regierungsmitgliedern, um wirklich ganz gezielt auf diese Einzelfälle hinzuweisen. Und da habe ich auch den begründeten und guten Eindruck, dass zumindest diese Kritik im Außenministerium sehr wohl angekommen ist, sowohl bei Menschenrechtsbeauftragten der deutschen Bundesregierung als auch bei Staatsminister Roth, der für Europafragen zuständig ist und damit auch hier für den Balkan. Und ich glaube, das ist das, was wir leisten können, Aufmerksamkeit schaffen, öffentlich, aber auch in politischen Gesprächen, damit Menschen wie Tomislav Kisarowski nicht vergessen werden.
Sie mischen sich auch ein, jetzt im rhetorischen Sinne, bei einer Diskussion zur Ukraine-Berichterstattung. Sie saßen gerade auf einem Panel und haben auch ganz schön einstecken müssen, weil ein ukrainischer Journalist das anders sieht als Sie. Können Sie kurz den Konflikt darstellen, der sich in den Worten vielleicht dokumentiert, es gibt mehrere Wahrheiten?
Naja, also der Konflikt ist, glaube ich, dass der Konflikt wahnsinnig aufgeladen ist. Für mich war das Panel jetzt, ich habe jetzt auch schon viel mit ukrainischen, russischen Kollegen diskutiert über diese Frage, weil ich der Region auch sehr verbunden bin. Und ich denke, das Panel hat eigentlich sehr gut sozusagen der Emotionalität gezeigt, dass eben auch eben die Ukrainer, finde ich, so sympathisch mir viele ja sind und so ermutigend ich auch, so entmutigend ich den Konflikt finde und so wichtig es mir auch ist, diese Menschen zu stärken und die auch zu ermutigen. Aber ich finde, das war eine Emotionalität, die auch zu verzerrten Wahrnehmungen führt und die am Ende auch genau, finde ich, das Problem beschrieben haben. Ich denke, dass der ukrainische Kollege da von Kulturfragen gesprochen hat, über Russland, von Unabhängigkeit mit Medien. Das finde ich, das stimmt einfach so nicht, vor allen Dingen, weil diese Unabhängigkeitsfragen in der Ukraine bei ukrainischen Medien, die stellen sich da auch ganz massiv. Die stellen sich in diesem Jahr, wenn wir über Abhängigkeit von Oligarchen stehen. Der Präsident selber, Herr Poroschenko, hat starken Einfluss auf einen Fernsehsender. Das war aber auch schon vor dem Konflikt ja nicht anders. Wir haben als Reporter ohne Grenzen ja durchaus jetzt nicht vor den Euromaidan-Protesten die Ukraine weichgezeichnet. Schlicht und ergreifend, weil es da nichts zum Weichzeichnen gab. Also insofern war für mich diese Diskussion auf dem Panel jetzt insofern wieder mal erhellend, weil es für mich sehr gute Emotionalität gezeigt hat, die leider eben auch nachvollziehbarerweise bei den ukrainischen Kollegen dann, finde ich, wirklich zu Missinterpretationen führt und auch zu emotionalen Darstellungen die Wirklichkeit, die aber genau zeigen, dass es eben auch ein Medienkrieg ist, der in den Medien geführt wird, der zu verzerrten Wahrnehmungen führt.
Und vor allen Dingen vielleicht, weil auch deutsche Kollegen nicht ganz fehlerfrei sind, wie die Tagesschau ja einräumen musste. Das hilft nicht in einer Rolle, wo man Zensuren verteilt, sage ich mal. Sie haben ja dieses Ranking, das ja eher ein PR-Tool ist, als eine tatsächliche Abbildung der Pressefreiheit. Ne? Also sie ranken
ja,
es
nein.
Ja.
Ja, da würde ich sagen, ja und nein. Natürlich ist es ein Kampagneninstrument, mit dem wir versuchen, auch sozusagen politisch Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber ich würde es jetzt nicht nur als ein PR-Instrument tun, weil sonst würden wir da auch nicht so viel Zeit und Energie reinstecken in den Fragebogen, der weltweit ja ausgefüllt wird. Der Fragebogen, der kostet auch schon knapp 2 Stunden Zeit, bis man den ausgefüllt hat. Und der fragt ja schon sehr viele Fragen ab, medienökonomische Fragen, medienjuristische Fragen, weil ja, es ist insofern ein PR-Instrument, weil es Aufmerksamkeit schafft, aber es sind ja auch eine starke politische Aussage, die wir treffen, wenn wir sozusagen Länder beurteilen damit. Und deswegen ist es uns schon wichtig, dass sozusagen der Fragebogen Hand und Fuß hat und auch ein Fundament hat und dass vor allen Dingen auch Methode und Fragebogen alles offen ist, weil das natürlich gerade, das erlebe ich immer wieder auf Reisen, gerade hier auch natürlich als eine Statement wahrgenommen wird und zum Beispiel ja auch die mazedonische Regierung sich vor einigen Jahren sehr massiv beschwert hat. Das zeigt, wie, was für eine politische Äußerung das ist und warum, finde ich, die Methode auch so wichtig ist, dass die transparent ist. Also insofern ist es einerseits ja ein Kampagneninstrument, aber schon auch eins, gerade deswegen, wo wir da viel, viel Energie reinstecken.
Aber der Hintergrund meiner Frage war eigentlich, dass man ja als jemand auftritt von Reporter ohne Grenzen, der sagt, hier stimmt etwas nicht und dann stimmt es im eigenen Land auch nicht. Ist man da überhaupt in der Lage, so etwas wie Verständnis dafür zu entwickeln, dass man tatsächlich etwas machen muss? Denn es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Ukraine und Deutschland.
Natürlich gibt es den ganz großen Unterschied. Da würde ich aber immer darauf antworten, Pressefreiheit ist ein Menschenrecht und Menschenrechte sind unteilbar. Und wir als eine Menschenrechtsorganisation glauben an diese Unteilbarkeit und treten für diese Unteilbarkeit ein. Das heißt, wir kritisieren Verstöße gegen die Pressefreiheit, die es in Deutschland gibt, genauso scharf wie Verstöße gegen die Pressefreiheit, die es in der Ukraine oder in Russland gibt, die natürlich auf anderen Ebenen stattfinden. Aber wir haben in Deutschland immer wieder uns sehr kritisch geäußert zur Gremienzusammensetzung im öffentlichen Rundfunk, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben vor kurzem sehr massiv sozusagen die Deutsche Welle kritisiert, als einen Sender, der sozusagen eine Kooperation mit dem chinesischen Staatsfernsehen abgeschlossen hat. Das ist deutsche Medienpolitik, wo es um deutsche Glaubwürdigkeit geht. Und insofern glaube ich nicht, dass man uns den Vorwurf machen kann, dass wir sozusagen in Deutschland zurückhaltender sind. Wir kritisieren da, wo es was zu kritisieren gibt, aus dem Grundverständnis als Menschenrechtsorganisation und dass Menschenrechte unteilbar sind. Und wir lassen Menschenrechte auch nicht von Diktaturen und autoritären Regimen teilen, weil das ist immer eine beliebte Argumentation. Kehrt erstmal vor der eigenen Haustür. Und da würde ich sagen, wir kehren vor der eigenen Haustür und vor eurer Tür.
Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Nach dem Radio 1 Service geht es weiter hier aus Skopje. I got something to tell you.